and keep the other partner busy. Whoever's not dicing vegetables and starting the sauce can make a flavored mascarpone for you, which I'll divvy it up now. So after you've made your tweels.
Es brutzelt und spritzelt und schmort da in der Pfanne. Und diese Pfanne, die steht auf einem Herd auf Malta. Der Mann, den wir gehört haben, das war Andrew, Koch und Kochlehrer auf der kleinen, dicht bevölkerten Insel. Malta ist eigentlich nicht bekannt als kulinarisches Paradies. Möglicherweise waren dafür die Engländer zu lange an der Macht. Aber es gibt viele alte Schätze, die gerade neu belebt werden. Ums Essen drehen sich heute alle unsere Geschichten in den Radioreisen. Und damit kommen wir weit rum, in den deutschen Norden, nach Malta und nach Kalifornien. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Unsere erste Geschichte, die ist sehr nach meinem persönlichen Geschmack. Ich bin nämlich gern dabei, wenn es darum geht, unterschätzte Pflanzen hinterm Haus zu pflücken, Pilze im Wald zu jagen oder vielleicht das Wunder der Fermentation auszuprobieren. Leider fehlt mir die Zeit dazu, das richtig auszuleben. Aber die allerprofanste Stufe, Brennnessel, Löwenzahn, Giersch und Gänseblümchen, die erfreut mich auch schon aufs Höchste. Insofern würde ich mich für die Kräuterwanderung von Christiane Zwick am liebsten sofort anmelden. In der holsteinischen Schweiz war sie unterwegs und hat viel gelernt darüber, was man alles essen kann, wenn man es nur kennt.
Darf man was mitnehmen?
Ja, Gundermann immer ein bisschen gerne. Am besten kleine Blätter. Der Geruch ist doch einzig. Ja,
Gundermann. Du machst es. So, ich kann dir das Tütchen halten. Ja?
Sonntagsausflüge sehen bei mir sonst anders aus. Schlendern, schnuppern, träumen. So laufe ich normalerweise durch den Wald. Heute aber blicke ich konzentriert zu Boden. Schaue, was da wächst. Wildkräuter haben ja schon länger Konjunktur. Sie sind so regional und saisonal, wie es nur geht. Heute bin ich eine von 30 NaturfreundInnen, die hier durchs Gehölz laufen und dabei Helmchen und Blättchen pflücken. Die ganz Mutigen beißen auch gleich hinein. Auf dieser Kräuterwanderung geht es schließlich um die kulinarischen Qualitäten von Wildpflanzen. Die stellt Antje Bubert vor. Die blonde Frau in T-Shirt und Cargohose kartiert hauptberuflich Biotope, erfasst also das Vorkommen von Pflanzenarten. Die Wälder und Wiesen am Plöner See kennt sie seit über 25 Jahren.
Es ist ja hier die holsteinische Schweiz, immer leicht hügelig und es ist sehr, sehr gute Lehmboden. In der Eiszeit ist ja hier der Lehmboden liegen geblieben, während der auf der Geest ja weitergeschwemmt worden ist bis in die Nordsee. Und da ist es ja sandig und mager und hier ist es lehmig. Und hier wächst schon sehr viel Verschiedenes. Man kann, wenn man an so einem Knick lang geht, eigentlich alles essen, so gut wie alles. Efeu ist nochmal giftig, aber fast alles ist essbar. Also es ist eigentlich ganz einfach, hier satt zu werden.
Der Beweis wächst zu unseren Füßen. Ein krautiger Teppich in hellgrün. Winzige, zungenförmige Blättchen an langen, rankenden Stängeln.
Vogelmiere, ganz, ganz lecker. Ja, das ganze Jahr über. Leicht nussig, stimmt tatsächlich. Vogelmiere kann man essen, kennen ja auch die meisten. Man kann auch dann die Sternmiere essen und auch andere Miere.
Das bestärkt die Naschenden. Meine Splittergruppe ist da etwas vorsichtiger. Wir sichten ein paar Schritte weiter am Ackerrand Altvertrautes. Eine Blüte, wie Kinder sie zeichnen. Außen ein Kranz aus weißen Blütenblättern, in der Mitte ein knallgelber Kreis.
Ich meine, das ist die echte, in Hohl.
Ja.
Ja, stimmt?
Waldgeißblatt oder Bart.
Ja. Wie ist doch die falsche?
Waldgeißblatt.
Ach so, in Hohl heißt das hier.
In Hohl ist,
heißt das hier.
Das heißt echte Kamille.
Was haben Sie da jetzt?
Das ist hier echte Kamille. Und man kann es immer von der falschen Kamille unterscheiden. Da ist der Blütenkopf ganz hohl, in hohl.
Ich habe einen aufgeschnitten.
Ja, ich habe auch mit dem Nagel auf. Ja, genau, ist hohl und riecht auch richtig.
Manche Wildpflanzen lassen sich durch Anschauen alleine nur schwer bestimmen. Dann sind alle Sinne gefordert.
So möglichst klein reiben und zerdrücken und quetschen.
Die nächste Pflanze geht von Hand zu Hand. Ein dreigliedriges Blatt, samentragende kleine Pompons. Am Geruch ihrer Wurzel soll man die Pflanze erkennen. Aber wonach riecht sie bloß?
Ich glaube, es ist Wermut, bin mir aber nicht sicher.
Hat heute keinen
Duft. Kümmelöl? Nein.
Nee, auch nicht.
Nelke?
Treffer. Es ist der Nelkenwurz. Früher hat man seine Wurzel benutzt als Ersatz für die Gewürznelke. Doch solches Kräuterwissen ist verloren gegangen. Mahlzeiten aus Bucheckern und Gundermann muss niemand mehr kochen, um satt zu werden. Bei meinen Eltern war das noch anders. Da war die Brennnessel Notnahrung. Nichts, was bei ihnen heute auf den Teller käme.
In der Nachkriegszeit oder in der Kriegszeit so, dann musste man vielleicht was sammeln, wusste aber nicht richtig, wie man es zubereitet. Das schmeckte dann nicht so. Und dann dachte man, ach nee, Wildpflanzen schmecken nicht. Wildpflanzen, die haben so ein bisschen so ein Negativ-Image, so aus der Natur. Das ist ja vielleicht auch dreckig. Aber der Trend geht ja jetzt andersrum. Und wir sammeln jetzt.
Die Mitsammelnden, Studenten und RentnerInnen, AbteilungsleiterInnen und Selbstständige. Ausnahmsweise redet niemand über die Arbeit. Auch nicht, als wir an einem baggernden Waldarbeiter vorbeilaufen. Die Gründe, hier mitzulaufen, ähneln sich.
Ich habe einen Hund und beim Spazierengehen macht man sich natürlich dann auch oftmals Gedanken und dann guckt man dies an, jenes an und solches an und was man essen kann.
Ich wohne jetzt in der Stadt, habe früher aber auf dem Dorf gewohnt und meine Eltern haben eigentlich wenig mit Gewürzen gearbeitet, sagen wir es mal so. Und von daher ist das für mich so ein bisschen Neuland, aber mich interessiert es. Was kann man eigentlich alles damit machen?
Kürzlich, als der Giersch meinen Garten bevölkerte, habe ich dann mit Giersch und Brennnesseln eben und Tomaten und Knoblauch leckeres Pesto gemacht. Das war total klasse. Und dann habe ich gedacht, so, sobald ich irgendwo lese, dass es wieder eine Kräuterwanderung gibt, dann geht's los.
Giersch. Für mich war der immer Unkraut. In meinem Garten hat er nichts zu suchen, weil er alles überwuchert.
Ich gehe mal davon aus, mit Giersch hat jeder schon mal seine Erfahrung gemacht. Giersch ist ja sehr würzig, es riecht wie eine Mischung aus Möhre und Petersilie, habe ich gelesen, das trifft es auch, sehr würzig.
Okay, stimmt, Giersch hat doch was. Der Geschmack war mir immer zu kräftig, aber wenn man dabei einfach an Petersilie denkt, wird er einem plötzlich vertraut. Und von Kräutern erwartet man ja etwas Wumms auf dem Teller. Aber ist in meiner persönlichen Geschmacksbibliothek wirklich noch Platz für Giersch? Will ich ihn in meinem Garten haben? Kraut oder Unkraut? Das ist hier die Frage. Wir GärtnerInnen sind uns einig.
Die dürfen hinter dem Gartenzaun, außerhalb des Nutzgartens, dürfen Wildkräuter sein. Im Nutzgarten sind es Unkräuter. Giersch ist definitiv ein Unkraut im Garten, weil wenn man den drin hat, dann kriegt man den nicht mehr raus.
Wobei, nicht alle Wildkräuter sind so dominant wie der Giersch. Tatsächlich habe ich schon Sauerampfer in meinem Garten angepflanzt, Walderdbeeren und Melde. Mit dieser Auswahl liege ich geschmacklich im Trend. Die Deutschen mögen es nicht mehr so bitter, meint die Kräuterexpertin. Wir seien aber auch nicht mehr auf die eher bitteren Wildkräuter angewiesen. Wie bekömmlich sind die überhaupt?
Und wenn man sich mal überlegt, wie lange es die Menschen schon gibt, dann haben die immer natürlich gesammelt, Wildpflanzen gesammelt. Es wurde sicherlich auch nicht jeden Tag ein Tier geschossen, sodass die Menschen und der Körper daran angepasst ist, Wildpflanzen zu essen und davon zu leben.
Diese Entwarnung gibt der Sammelfreude neuen Schub. Am Rand der feuchten Wiese wächst Wild, was die meisten nur aus dem Bierglas kennen. Hopfen.
Ja, wir probieren das, glaube ich, mal aus.
Ja, Hopfen. War das auch eine besondere Hopfengattung?
Nee. Das ist
wilder Hopfen. Wilder
Hopfen, ja. Willst du da die mal?
Ich mach das hier rein.
Die grünen Triebe verschwinden in einer Plastiktüte. Und? Wie schmecken sie? Was erntet man?
Das ist auch wieder so leicht bitter im Geschmack. Also aussehen tut es, es sind dünne Stängel und sind relativ wenige Blätter dran und die Knospe, die ist so ganz, ganz spitz und schmal.
Das Rezept dazu liefert ein Mitsammler, der sich als Hopfenfan zu erkennen gibt.
Mein Favorit ist der Hopfen, die Hopfensprossen. Die obersten 15 cm schneide ich ab und dann brate ich die in Butter. Dann kommt ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Pfeffer drauf und dann brate ich die so 10 Minuten, bis sie so ein bisschen crossy werden. Und dann lassen die sich essen wie Chips. Die sind total lecker. Macht halt auch schon Spaß, die zu ernten. Und ja, das ist so mein Favorit. Ne?
Guter Tipp. Neben uns nehmen zwei Waldläuferinnen eine weiße, schirmartige Blüte in Augenschein. Ist es Kerbel? Oder wilde Möhre? Oder vielleicht doch Schierling? Bei Doldenblütlern droht Verwechslungsgefahr.
Das ist der gefleckte Schierling, der ist wirklich sehr giftig. Oder auch Hundspetersilie habe ich jetzt extra nochmal fotokopiert. Und ich muss sagen, es ist schwer auf dem Bild das zu unterscheiden. Ich habe Hundspetersilie ganz selten mal gesehen am Ackerrand, den gefleckten Schierling noch nie, obwohl ich seit 30 Jahren diese Biotopkartierung mache und wirklich schon überall war. Was hier wächst, ist Wiesenkerbel und ja, wer mit mir mitgeht, kann ihn dann auch erkennen. Aber wer sich unsicher ist, der sollte vielleicht keine weißen Doldenblütler sammeln, die aussehen wie Wiesenkerbel.
Ich bin in Hessen aufgewachsen. Ich liebe grüne Soße. Kerbel gehört da hinein und ist außerdem ergiebig. Was ein guter Grund ist, ihn auf die Kenn-ich-jetzt-Liste zu nehmen.
Ich habe gestern für die Brennnesselpizza bestimmt 2 Stunden die obersten Spitzen, immer die obersten 4 bis 6 Blätter abgesammelt und hinterher noch alle gewaschen und ein bisschen nach Schnecken abgeguckt. Das dauert ja lange. Kohldistel finde ich super, das sind schön große Blätter, weil man guten Platz hat, fährt man dahin, ne? Pflückt die. Oder auch Wiesenbeerenklau, auch große Blätter, sehr schmackhaft. Das sind meine Favorites, wo es schnell geht zu sammeln.
Später, nach unserer Wanderung, werden wir ein Wildkräuterbuffet zubereiten. 3 meiner Mitköchinnen beraten, ob die Blätter der Knoblauchsrauke für einen Salat geeignet sein könnten.
Klein schmecken wirklich nach Knoblauch, die riechen auch nach Knoblauch. Das würde ich gerne mitverwenden. Knoblauchgeschmack, ohne zu stinken vielleicht. Kleine junge Blätter kann man nicht. Willst du mal probieren? Probier mal. Stell die nicht so an. Weichei.
Einfach mal probieren. Viele trauen sich nicht, selbstgepflücktes einfach so zu essen, weil sie nicht wissen, ob die Pflanzen giftig sind. Aber da ist noch was. Die Angst vorm Fuchsbandwurm. Auf Internetseiten wird die Frage heiß diskutiert. Antje Bubert lässt sie ziemlich kalt.
Der Fuchsbandwurm im Grunde, das ist nicht, dass der Fuchs da irgendwo hinpinkelt und in der Höhe darf man die Himbeeren nicht essen, sondern das ist im Grunde ganz feiner Staub, der liegt dann so in der Luft und legt sich auf alles. Man kann da nichts mehr aus dem Garten essen, kein Freilandgemüse mehr kaufen, aber wenn wir jetzt Wildpflanzen sammeln, dann ist die Chance, würde ich mal sagen, genauso gering, wie wenn man irgendwie einen Kopfsalat kauft.
Wir gehen noch ein bisschen weiter. Alle mal ein Sauerkäse
probiert. Ja,
die Sonne steht bereits tief. Rund 50 Pflanzen haben wir in den vergangenen 3 Stunden gesichtet, bestimmt und gekostet. Ob wir uns die alle merken?
Ich hoffe mal, dass ich was wiedererkenne, wenn ich dann alleine unterwegs bin und das dann auch zielgerichtet sammle. Ich hatte meine Zweifel. Aber nur ständige Wiederholung bringt es. Also.
Das denke ich auch. Meine heutigen Favoriten sind Kerbel und Vogelmiere. Bei der Zubereitung der Kräuterbutter trainieren wir noch einmal unser Wildpflanzengedächtnis.
Du hast dort Kamille, Lindenblütenblätter, Gänseblümchen, Spitzwegerich. Dann haben wir noch, was war das noch? Ganz junge Kirschblätter, Blüten vom wilden Storchenschnabel. Und was war das noch? Michael? Was war das noch? Weißt du das?
Da kann man schon mal durcheinander kommen, denn es gibt so viel, was da Essbares ganz in der Nähe wild vor sich hinwächst. Den Giersch allerdings, den werde ich nicht mehr vergessen und das liegt an Hertha Müllers Buch Atemschaukel. Außerdem ist er einfach zu erkennen. 3x3, dreieckiger Stiel und 3x3 Blätter. Da kann nichts schiefgehen. Malta ist ein ganz besonderes Fleckchen Erde. Mitten im Mittelmeer liegt es und deswegen sind auch sämtliche Völker, die ernsthaft Schiffe bewegt haben, dort vorbeigekommen. Phönizier und Araber, Römer und Byzantiner, Normannen und Spanier, Franzosen und Engländer und natürlich der Malteserorden, der aber auch international besetzt war. Und alle haben ihre Spuren hinterlassen, sprachlich, kulturell, bautechnisch und kulinarisch. Die Essenstradition könnte also extrem spannend sein, die Mischung aus allen, die hier gelebt haben, über die Jahrhunderte. Tatsächlich aber schaut es nicht so überzeugend aus. Malta war in entscheidenden Jahrzehnten britische Kronkolonie und ich will ja keine Vorurteile befördern, aber das ist kulinarisch selten von Vorteil. Andererseits arabische Süßigkeiten, italienische Nachbarn, das Meer außenrum, da könnte viel mehr gehen. Es gibt Menschen auf Malta, die versuchen, die eigene, eigentlich so reiche Tradition wieder zum Leben zu erwecken. Felicia Engelmann war auf kulinarischer Entdeckungsreise auf Malta unterwegs.
Heute gibt es Cappelletti mit Schweinefleischfüllung und einem Parmesan-Chip. Zum Nachtisch ein Marzipantörtchen. Frisch und hausgemacht. Wie das geht, erklärt Kochlehrer Andrew seiner heutigen Klasse. Die richtige Technik beim Teigkneten macht's. Der große, helle Raum mit der zentralen Kochinsel duftet schon nach Käse. 5 Paare aus Malta sind in die Kochschule im Ort Najjar gekommen, um jeweils zu zweit ein Dinner zu kochen. Die Paarabende der Mediterranean Culinary Academy sind beliebt für Dates. Der Kurs will aber auch die einheimische mediterrane Küche nahebringen. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Der Inselstaat Malta im südlichen Mittelmeer ist für vieles bekannt und beliebt, aber nicht für seine leckeren Speisen. Gäste kommen, um Englisch zu lernen, um zu tauchen, die Strände zu genießen und Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Vom Steinzeittempel über Kreuzritterburgen und Sandsteinstadtpaläste bis zu kleinen Fischerhäfen und großen Salzpfannen gibt es viel zu sehen. Zu essen gibt es Hase als designierte Nationalspeise in den Touristenlokalen, gegrillten Fisch und ganz viel von dem, was ganz vielen Leuten an ganz vielen Orten schmeckt. Pizza, Pasta, Burger und Pommes. Überall das gleiche Angebot. Die Kochschule will das ändern und Traditionen hochhalten, statt mit dem Alltagsgeschmack zu gehen. Die Cappelletti und das Marzipanbrötchen im Kurs sind typisch maltesisch und auch wieder nicht. Seit Jahrhunderten sind immer wieder neue Eroberer nach Malta gekommen. Phönizier, Römer, Araber, Osmanen, Kreuzfahrer, Franzosen, zuletzt Briten. Englisch bleibt zweite Landessprache und auch Koch Andrew, gebürtiger Amerikaner, kam vor Jahrzehnten mit seiner Frau aus England. Die felsigen, kargen Inseln waren für Eroberer strategisch wichtig. Bodenschätze oder reiche Ernte gibt es dort nicht. Jeder brachte also seine eigenen Leckereien mit. Das Marzipantörtchen lieben die Briten als Bakewell-Tart. Raviol, handtellergroße gefüllte Teigtaschen, ähnlich der italienischen Cappelletti, sind auf Malta ein Standardgericht auf Speisekarten und zu Hause. Die traditionelle maltesische Küche blieb immer eine einfache, deftige Landküche. Sie kam aber so sehr aus der Mode, dass die historische Markthalle in der Hauptstadt Valletta herunterkam und Anfang der 2000er geschlossen wurde. Nach einer Renovierung ist Issouk-Talbet seit 2018 als Halle voller Imbissstände wieder da. Unter den viktorianischen Metallsäulen konkurrieren jetzt Burger, Pizza, Kebab, Banh Mi oder philippinische Snacks mit maltesischen Spezialitäten. Am maltesischen Stand schmoren Eintöpfe mit Lamm und Pferdefleisch, warten Fischklößchen und sehr große Sandwiches. Ftira ist ein dickes, rundes Sauerteig-Fladenbrot mit reichhaltigem Belag. Ob Sardinen, Spiegelei, Avocado-Creme oder Hummus, obendrauf kommt eine üppige Garnitur aus getrockneten Tomaten, Kapern, Zwiebeln oder Oliven, damit Ftira eine ganze Mahlzeit wird. Die Kruste knuspert beim Reinbeißen. Egal, was die Hauptzutat ist, Oliven und Kapern bringen immer etwas Säure und eine herbe Bitternote mit. Einzelne Restaurants bieten ihre Ftira, das Nationalsandwich, auch als maltesischen Burger, als warmes Hauptgericht an, mit Fleischpatty gefüllt und Pommes dazu. Insgesamt liebt Malta Kleingebäck. Die Dattelsüßen im Karettküchlein sind ein Erbe der orientalischen Zeit. Pastizzi, herzhafte Blätterteigtaschen, sind kleine Snacks. Es gibt sie auf der ganzen Insel an Ständen und in Hinterhof-Mini-Bäckereien mit Straßenverkauf. Die Markthalle hebt sich von anderen Imbissen durch ihre regionalen Lieferanten ab, erklärt Tess-Marie vom Marketing. Maltesische Spezialitäten sollten authentisch und daher regional hergestellt sein. Der Supermarkt im Keller der Markthalle bietet hingegen kaum Einheimisches. Die Inseln allein können die vielen Bewohner und Besucher nicht ernähren. Frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Milchprodukte kommen aus dem benachbarten Italien und Spanien, Fertig- und Tiefkühlprodukte aus aller Welt. Andererseits ersetzt Andrew beim Kochen auch mal eine internationale Zutat gegen eine regionale. Etwa Granatapfel gegen Johannisbrotsirup. Warum sollte man Leuten beibringen, mit Importware zu kochen? Einheimische Zutaten sind schwer zu finden. Nicht jeder Supermarkt führt den zuckersüßen, zähflüssigen Johannisbrotsirup. Dafür aber reichlich Convenience-Produkte. Ein knappes Drittel der maltesischen Erwachsenen gilt als fettleibig. Malta ist zudem so dicht besiedelt, dass man einen landwirtschaftlichen Betrieb oder Hofladen mühsam suchen muss. Mit dem Bus geht es in den Westen der Insel. Das Dorf Dingli an der Steilküste ist umgeben von steinigen Feldern, kleinen Weinbergen und Gärtchen. Über den Trockenmauern hängen Ohrenkakteen voller reifer Früchte. Die Pflanzen krallen sich in Spalten und Ritzen des Felsplateaus, das hier an vielen Stellen blank liegt. Bienenfresser kreisen pfeifend über den kargen Felsen. An heißen Sommertagen verströmen die zähen kleinen Kräuter einen zarten Duft. Auf den Klippen ist ein Nachhaltigkeitsprojekt entstanden. The Cliffs, ein Naturerlebniszentrum mit Aussichtslokal. Der Borretsch von den Felsen steckt hier in den Hausravioli, erklärt Restaurantchefin Sephora. Es ist ein Gericht mit Geschichte, denn die drüber gestreuten Pekannüsse kamen vor 200 Jahren mit den Briten auf die Insel. Inzwischen ist das Nüsse-Sammeln im Herbst für die Einheimischen eine Tradition geworden. Zum Konzept von The Cliffs gehört, dass Gäste etwas lernen. Wo der wilde Borretsch wächst, das robuste, haarige Kraut mit dem frischen Geschmack, können Besucher direkt selbst erkunden. The Cliffs hält eine Wanderkarte bereit und hat eine Infohütte zur lokalen Natur und Landwirtschaft eingerichtet. Zurück im Lokal bleibt die Frage, welcher Fisch darf es sein? Auf Malta wird die Auswahl des Tages immer auf einem Tablett präsentiert. Die Entscheidung fällt dann doch auf den 1-Kilometer-Teller. Der ist einzigartig für Malta. Eine gemischte Vorspeisenplatte ausschließlich aus Produkten, die im Umkreis von 1 Kilometer um das Restaurant hergestellt wurden, teils sogar aus dem eigenen Garten. Selbst eingelegtes wird in großen Gläsern aufbewahrt. Die essigsauren Zwiebeln kitzeln im Rachen, die getrockneten Tomaten haben Sommersüße bewahrt. Die Anchovies-Paste gibt herbe Noten. Der kleine, cremige Schafskäse hat eine zarte Kräuterhülle. Artischocken, Oliven, Kapern, ein kleines Stück Wurst, würzige Dips. Dazu reicht Sephora frisch gebackenes, rösches Weißbrot in dicken Scheiben. Aromen, Konsistenzen und Geschmäcker sind auf dieser Platte wie ein Konzentrat der maltesischen Küche. Doch der Schafskäse von um die Ecke wird vermutlich bald verschwinden. Der Schäfer wird zu alt für die Arbeit, muss die Schafe mit dem Auto zum Stall an den Klippen führen, anstatt zu Fuß. Seine Kinder wollen die Tradition nicht fortführen, erzählt die Restaurantchefin. Es ist eine Liebhaberei, die nichts einbringt. Junge Leute für einheimische Lebensmittel zu begeistern, ist auch ein Programmpunkt in der Kochschule. Sie bietet Seminare für Kinder und Jugendliche an, mit Besuchen beim Imker und auf Biobauernhöfen. Doch der Imker hat Nachwuchssorgen, berichtet Kochlehrer Andrew. Der letzte Schäfer von Dingli und der Imker gehen, aber andere kommen nach. Wein aus Malta ist noch ein Geheimtipp, aber stark im Kommen. Winzer Mark hat sich in Dingli auf edelste lokale Weine spezialisiert und sein Hobby zum Business ausgebaut.
And this has mainly Argentina, has a little bit of Sauvignon Blanc.
Die besten Trauben der einheimischen Rebsorten sollen in die Kälte, nicht auf den Teller, findet er.
But the indigenous varieties that we work with are only two that are only grown in Malta. One of which is Girgentina, which I was telling you, it's a big cluster, it's a table grape. And the other one, which we'll taste after this, it's Gelosa.
Girgentina, okay, so und Gelovesa, große, saftige Trauben, werden seit Jahrhunderten auf Malta kultiviert. Sie sind als Obst sehr lecker und lange kamen nur die Reste in den Weinen. Das ändert sich, erklärt Marc, während in seiner Kälterei die Maschinen laufen. Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon und Sangiovese-Trauben finden ebenfalls den Weg in die Fässer von Marcus Divinus, wie Marks Weinlabel heißt. Er kauft keine Trauben aus dem Ausland zu, sondern experimentiert mit dem, was ihm die Bauern auf der Insel liefern.
We're trying to move away from wines which are one-dimensional, a little bit boring every year.
Kulinarische Tradition lebt in der Rückbesinnung, aber auch in der Weiterentwicklung.
I'm trying to move away from that. I'm trying to make wines which are pretty much exciting, you know.
Marc hat sogar einmal einen Dessertwein gekeltert. Die besonderen Trauben dafür wurden im Freundeskreis im wahrsten Wortsinn handverlesen. Mit den richtigen Zutaten, aber auch mit Enthusiasten, bleibt die Kulinarik spannend und lebendig. In der Kochschule von Najar kommt jetzt ein Festessen mit Cappelletti und Törtchen auf den gedeckten Tisch. Es riecht aus der Küche noch nach Brühe und geschmortem Gemüse. Die Paare haben neue Ideen und Rezepte gesammelt. Andrew öffnet eine Flasche Wein. Die Liebe zur maltesischen Küche braucht viel Hingabe.
Und wo es gerade so schön gebrutzelt hat, da kommt der Appetit von alleine. Und mit ihm unser Hinweis auf eine sehr passende Podcast-Folge aus unserer Reihe Bayerisches Feuilleton. Da geht es nämlich um die Wurst. Wir schalten diesbezüglich mal kurz nach Wien, wo der Würstelstand eine entscheidende Rolle spielt für das gesamte Wien-Sein.
Die klassische Hase, da ich mal sagen, dann die Käsekräner, Bratwurst, Currywurst, gegrillte Bratwurst, Frankfurter Debreziner. Und das Ganze mit Schäm von Gepäck natürlich.
Hasse sagt man gar nicht. Da bei dem sagt man Eitrige. Das ist nämlich ein Käsekreiner. Da kommt der Käse raus. Und dann sagt man dazu noch der Geschissene. Das ist der grisselte süße Senf. Und dann kann man noch sagen, am Buckel dazu. Der Buckel ist das End von einem Brot, das Scherzl, wie man sagt. Und außerdem kann man noch sagen, ein Krokodil. Das wissen viele nicht. Das ist ein langer Pfefferoni, der was sich schlangelt wie ein Krokodil.
So spricht der Wurstfachmann in Wien. Aber außerhalb des Würstelstandes steht die Bratwurst heutzutage unter strenger Beobachtung. Zu fett, zu salzig, zu Fleisch, zu ungesund und klimaschädlich obendrein. Wie steht es um die umstrittene Wurst? Thomas Grasberger hat sie quasi vor Gericht gestellt, mit Für und Wider, mit Anklage und Verteidigung, mit ganz vielen Fachleuten und vor allem ganz ohne verbiesterten Holzhammer, der bei so vielen Fragen derzeit schnell ausgepackt wird. Wen das interessiert, eine amtliche Gerichtsverhandlung über die Wurst, die übrigens auch selber zu Wort kommt, zu finden ist der Podcast mit dem Titel Bratwurst vor Gericht, ein kulinarischer Prozess in der ARD Audiothek. Wer schon mal länger auf Reisen unterwegs war, also wirklich unterwegs, nicht an einer Stelle, wird das Phänomen kennen. Der Anspruch an die Ernährung schrumpft irgendwann ein bisschen zusammen auf das Grundsätzliche. Will sagen, der Hunger muss gestillt werden, Essbares muss transportabel sein. Irgendwie läuft alles in Richtung Müsli, Energieriegel und Nudeln. Auch Dirk Rohrbach kennt dieses Phänomen mit seinen vielen 100 Kilometer langen Rad- und Paddeltouren. Kein Wunder, dass er sich jedes Mal freut, wenn es Abwechslung gibt. Ich erinnere mich immer dran, wie er mit wirklich enormer Begeisterung vom hervorragenden Sahneeis in Oregon geschwärmt hat. Das schmeckt halt offensichtlich noch viel besser, wenn man gerade kulinarisch nicht besonders verwöhnt ist. Auf seiner 3000 Kilometer langen Fahrradtour von Kanada bis Mexiko entlang des Pazifiks wird Dirk heute etwas Besonderes zu essen finden, das noch dazu sehr schlau, vernünftig und zukunftsweisend ist: Algen. Wir starten aber erstmal an einem Ort, wo jahrzehntelang nur vom Feinsten gespeist und getrunken wurde. Es geht um das Märchenschloss des Medienmoguls William Hearst in Kalifornien, dem 23. US-Bundesstaat in Dirk Rohrbachs Mammutprojekt 50 States.
This building is 65,000 square feet. It's 115 rooms on 5 levels. It's 38 bedroom, 42 bath, 14 living rooms, 2 libraries, movie theater, 9,000 square foot basement, wine cellar.
Das ist Jim Allen. Er arbeitet für California State Parks, denn Hearst Castle ist inzwischen ein State Park. 6,000 Quadratmeter. 115 Zimmer auf 5 Etagen, 38 sind Schlafzimmer, es gibt 42 Bäder, 14 Wohnzimmer, 2 Bibliotheken, ein Kino, Tennisplätze und einen mehr als 800 Quadratmeter großen Weinkeller. Alles bestens in Schuss gehalten. Neuschwanstein meets Louvre. Das ungefähr ist Hearst Castle. Der Mann hinter dem ganzen Wahnsinn, William Randolph Hearst, Zeitungsverleger und Medientycoon. Ab 1919 baute er zusammen mit seiner Architektin Julia Morgan fast 30 Jahre an seinem Märchenschloss in den braunen kalifornischen Hügeln. In den 3 Gästebungalows und vielen Gästezimmern gaben sich die Promis die Klinke in die Hand. Charles Lindbergh, Amelia Earhart, Greta Garbo, Charlie Chaplin, Winston Churchill, Rudolf Valentino, Cary Grant, Calvin Coolidge, Clark Gable, die Liste ist endlos. Erfrischen konnten sich die Gäste im mehr als 30 Meter langen Neptun-Schwimmbecken im Stil der griechischen Antike. Dazu eine original italienische Tempelfassade und eine klassizistische Kolonnade. Es gibt auch noch einen Indoor-Pool, das römische Becken mit blauen und goldenen Murano-Fliesen, verziert mit echtem Blattgold natürlich. Hearst liebte es, Gäste um sich zu haben und genoss vor allem die gemeinsamen Abendessen im großen mittelalterlichen Speisesaal.
He even called this room the refectory, like you would call a dining hall in a monastery or convent. And some of the objects, like these tables, they're actually 17th century Italian monastic dining tables. The ceiling is made of lime wood, the wood of the linden tree that was carved in the 1600s in Italy.
Esstische aus einem italienischen Kloster, 17. Jahrhundert. Die Decke aus Lindenholz geschnitzt, auch 17. Jahrhundert. Refektorium hat Hearst diesen Raum genannt, wie in einem Kloster. Nur ein Detail verrät, dass der Hausherr kein Mönch, sondern Amerikaner war. Auf den alten Klostertischen steht auch heute noch eine Ketchup-Flasche.
Remember that you're in the middle of a cattle ranch in rural California and you're surrounded by principally 14th to 17th century works of art from Italy and Spain, France, but I mean everything from classical antiquity up to Art Deco. Tapestries, ceilings, fireplaces, doorways, hardware, fabulous silver from Spain, Ireland, Britain. This is almost like a trip to Europe without the passport, without the having to travel so far if you're an American.
Fast wie ein Trip nach Europa ohne Reisepass, sagt Jim. Und erwähnt noch Wandteppiche von Peter Paul Rubens, ursprünglich in Auftrag gegeben von der französischen Königsfamilie. Später wurden Kopien davon angefertigt. Die hängen jetzt im Louvre, die Originale hier, in St. Simeon. Das meiste hat William Randolph Hearst bei Auktionen in den 1920er und 30er Jahren ersteigert, mitten in der großen Depression, als man in Europa die leeren Kassen wieder füllen musste. In Spanien wurde sogar eine ganze Kirchenfassade abgebaut, jeder Stein nummeriert und dann hier wieder in Kalifornien aufgebaut. 10 Millionen Dollar soll Hearst damals ausgegeben haben. Wie viel sein Besitz heute wert ist, unschätzbar. Die Liste der Objekte ist endlos. Größenwahn oder Geniestreich? Mich begeistert neben den Kunstschätzen vor allem Hearsts Beharrlichkeit. Gemeinsam mit seiner Architektin Julia Morgan und einigen der besten Handwerker aus der ganzen Welt hat er fast 3 Jahrzehnte lang an seinem Traum gearbeitet, bis ihm das Geld ausging. Hearst Castle ist bis heute unvollendet. Und William Randolph Hearst war auch umstritten. Seine Boulevardzeitungen machten Stimmung, zum Beispiel gegen den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg. 1934 besuchte Hearst Hitler in Berlin und äußerte Sympathien für ihn. 1938 änderte er dann seine Meinung und verurteilte die Barbarei der Nazis. Orson Welles hat 1941 sein Meisterwerk Citizen Kane gedreht, über einen steinreichen, aber zutiefst einsamen und unglücklichen Medienmogul. Damals wusste jeder, wer damit gemeint war. Niemand anderer als der Erbauer von Hearst Castle.
We are at the San Geronimo Pullout. It's just north of Cayucas on the coast. There's a little cove here, and this is actually one of our harvest spots.
What are we gonna do?
We are gonna harvest some seaweed. I'm gonna take you out in on low tide. We're gonna go out and identify some of the species that grow here locally, and teach you how to sustainably hand harvest it from the rocks.
Das ist Jules Marsh, Mitgründerin des Startups Kelpful. Sie will mit mir Algen ernten. Ich treffe Jules an einem Parkplatz neben dem Highway Number 1, nördlich von Morro Bay. Jules trägt einen auberginefarbenen Neoprenanzug und einen Trucker-Hat mit dem Kelpful-Logo als Schutz gegen die Sonne. Es ist Ebbe, perfekter Zeitpunkt für die Ernte. Jules drückt mir eine Schere und einen Netzbeutel in die Hand. Dann stapfen wir vom Strand ins seichte Wasser.
We're going to see a few different species out here. The green one that you see, that's bright green on the rocks, that's sea lettuce. That one is one of the lightest green algaes. It's really tasty. When you dry it out, it's got this, it's very crisp, and you can just eat it the way that it is, right out of the bag. We can eat some off the rocks now. You can taste it while we're out there. And then there's going to be nori, which grows in a similar way to the sea lettuce. It's a little browner and rubberier. That's one of the most tasty ones. That's the one you're gonna find wrapped around sushi.
Auf den Steinen um uns herum wächst überall Seetang in unterschiedlichen Farben und Formen. Vor allem grüner Meeressalat und braunes Nori. Damit wird Sushi umwickelt. Wir machen uns ans Werk und verpassen den Algen einen Haarschnitt.
So when you're cutting, usually I'll just grab like a good bunch of it and get kind of, you know, a few inches away from the bottom, and then you just trim it. You know, like you would be giving a little haircut to the seaweed.
Wie ein Friseur nehmen wir die Algenblätter zwischen Zeige und Mittelfinger der linken Hand, schneiden eine gute Portion mit der Schere ab, waschen sie kurz im Meerwasser und stecken sie in den Beutel.
But the way that we harvest, we call it sustainable because we're basically pruning the ocean. So it's encouraging it to grow back those seaweed species. So if we leave it attached to the rock and we're just trimming off the top, it's going to grow back. And we've harvested like one location and then we come back 2 weeks later and it, like where we've harvested, it's grown out really fast, yeah.
Wir trimmen nur, damit die Algen schnell nachwachsen können, erklärt Jules. Innerhalb von 2 Wochen schaffen sie das und können wieder geerntet werden. Jules' Traum ist eine eigene Seaweed-Farm im Meer. Dazu aber braucht sie eine Genehmigung und viel Zeit. Bis es soweit ist, erntet das Team von Kelpful die wild wachsenden Algen, wie einst schon die Ureinwohner.
Seaweed has been a thing since the beginning of time. Especially here locally, anywhere that there's been a coastline, the native people have harvested food and medicine from the sea. You could definitely, you're getting all of your nutrients from seaweed. It's loaded with minerals and vitamins and it's really good for you.
Es ist unmöglich hier zu verhungern, sagt Jules. Es gibt überall Nahrung und Seetang enthält alle wichtigen Nährstoffe, jede Menge Mineralien und Vitamine. Ich probiere ein Blatt hellgrünen Meeressalat frisch vom Stein. Er schmeckt vor allem nach Salz, aber später, wenn er mit Leitungswasser gewaschen und getrocknet ist, wird er zur echten Delikatesse. 2 Tage dauert diese Prozedur im Schnitt. Anschließend rösten und zerkleinern die Mitarbeiter von Kelpful die Algen und mischen sie zum Beispiel unter ihre beliebten Sea Sprinkles. Das Gemisch aus Algen und Sesam passt als Topping besonders gut zu Pizza, Pasta, Salat und dem Leibgericht der Hipster in Kalifornien, Avocado Toast.
Why are you so passionate about this?
The ocean is in my blood. I love the ocean. I'm really passionate about climate change, about environmental impacts, and I want to see the future of food and I want to be a part of it.
Ich bin Surferin, liebe den Ozean. Er ist in meinem Blut, sagt Jules. Deswegen beschäftigen sie der Klimawandel, Nachhaltigkeit und die Ernährung der Zukunft. Vielleicht liege die im Meer.
And I want to captain a boat and play in the water.
Das Meer und die Küste. Für alle, die wie Jules nicht genug davon bekommen können, haben wir noch ein extra Zuckerl. Wir verlosen nochmal Dirk Rohrbachs Buch zu seiner Westküstenreise. Da sind natürlich noch ganz viele Fotos dabei, die zeigen, wie großartig diese Landschaft ist, die Dirk da mit seinem Fahrrad bereist hat. West Coastin heißt das Buch. Wer es gewinnen möchte, einfach eine Mail schreiben an radioreisen@br.de, dann geht's direkt in den Lostopf. Außerdem bitte nicht vergessen, alle bisherigen Folgen der USA-Reise von Dirk Rohrbach gibt's als Podcast in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Einfach 50 States suchen, 23 Bundesstaaten hat Dirk schon bereist, vom Missouri und Mississippi über die gesamte Südgrenze bis ins Heartland und jetzt in der vierten Staffel die Westküste der USA. Wir kehren jetzt wieder zurück von unseren Reisen in die weite Welt. Aber eine Sache, die kann man sich wirklich merken. Das Wildkräuterabenteuer, das fängt direkt vor der Haustür an. Gerade jetzt im frühen Frühling, wo überall der Bärlauch wächst. Und anstatt über den wucherfreudigen Giersch zu schimpfen, einfach mal sammeln und genießen. Schmeckt richtig gut. In der nächsten Sendung geht es nochmal aufs Radl für die letzte Folge von Staffel 4 unserer Serie 50 States. Die gibt's wie gesagt auch in einer ausführlicheren Podcast-Version und wir, die Radioreisen, wir stehen natürlich auch jederzeit zur Verfügung in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns übrigens sehr über zahlreiche Sternchen, falls uns jemand bewerten will, denn dann finden uns auch andere leichter in der großen, weiten Podcast-Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.
Ein nachhaltiges Hallo von Besser Leben, dem Umweltschutz-Podcast von Bayern 1. Ich bin Melita Wahlam.
Und ich bin Alexander Dalmus. Und zusammen sprechen wir über viele Fragen, die vielleicht auch für euch wichtig sind.
Ist Wildfang besser als Zuchtfisch? Warum ist es eigentlich nicht sinnvoll, Palmöl zu boykottieren und warum fällt ausgerechnet schwarzes Plastik aus dem Recycling?
Wir wollen zeigen, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, nachhaltig und damit ja auch ein bisschen besser zu leben. Der kleine Wissensvorsprung, der gibt euch hoffentlich den Kick im Alltag.
Ja, und sogar kleine Veränderungen können wirklich erstaunlich effektiv sein. Das ist sozusagen die DNA von Besser Leben.
Kostenlos zum Download in der ARD Audiothek. Wenn es euch gefällt, lasst uns gerne ein Abo da. Und empfiehlt uns weiter.
Wir hören uns.